NDR Info.
Zeitzeichen.
Der Geburtstag des deutschen Mystikers Meister Eckhart im Jahr 1260.
Mit Schmerz tun wir kund, dass einer aus deutschen Landen, Eckhart mit Namen, Doktor und Professor der Heiligen Schrift, mehr wissen wollte, als nötig war. Verführt durch jenen Vater der Lüge, der sich oft in den Engel des Lichtes verwandelt. Dieser irregeleitete Mensch hat gegen die hell leuchtende Wahrheit des Glaubens zahlreiche Lehrsätze vorgetragen, die den wahren Glauben in vielen Herzen vernebeln.
Wer war dieser Eckhart, dieser wissbegierige Mann, der die Kirchenoberen so erboste? Sie warfen ihm schlicht Ketzerei vor, was im Mittelalter mit Todesstrafe geahndet werden konnte. Nichtsdestotrotz hat Meister Eckhart das spirituelle Denken in weiten Teilen von Deutschland und den Niederlanden entscheidend mitgeprägt.
Über Eckharts Leben wissen wir wenig.
Norbert Winkler, Religionsphilosoph und Eckhart-Forscher.
Wir nehmen aber an, dass er um 1260 geboren worden ist. Und selbst die soziale Herkunft ist immer noch höchst fraglich.
Das Geburtsjahr des Eckhart von Hochheim ist nicht urkundlich festgehalten. Auch den Geburtsort kennt man nicht genau. Vermutlich wurde er in Tambach oder Hochheim in Thüringen geboren. In den Geschichtsbüchern findet sich ein Vermerk über seinen Eintritt ins Kloster zu Erfurt. Die Forscher gehen mehrheitlich davon aus, dass der hochbegabte junge Mann sogleich im Mindestalter von 17 Jahren die Mönchslaufbahn einschlägt und legen Eckharts Geburt auf 1260. Möglicherweise entstammt er einer Adelsfamilie. Eine Sterbeurkunde aus dem thüringischen Tambach bezeugt die Existenz eines Ritters Eckhart mit dem Namenszusatz genannt von Hochheim. Verbirgt ist jedenfalls, dass jener Mann, den man bald Meister Eckhart nennen wird, in den Predigerorden des heiligen Dominikus eintritt.
Die Armutsbewegung, der Eckhart als Dominikaner ja angehört, hat sich sehr ausdrücklich gegen ungerechte gesellschaftliche Strukturen gewandt, im bewussten Verzicht auf persönlichen Reichtum, auch als Kritik natürlich am Wirtschaftsleben der explodierenden Städte. Dann liegt es nicht sehr weit, zum Thema zu kommen, dass der Mensch im Grunde seinen Wert nicht durch seinen Besitz, wie auch immer der geartet ist, sondern in der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet, ein Reichtum hat, der unabhängig ist von seinem materiellen Besitz.
So beschreibt Edward Fröhling von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar bei Koblenz den Dunstkreis, in dem sich Eckharts Denken formt. Es folgt das Bibelstudium in Köln, wo Eckhart wahrscheinlich noch Albertus Magnus kennenlernt, einen der bedeutendsten Gelehrten des Mittelalters, der später vom Papst heilig gesprochen wird. Dann schickt ihn sein Orden nach Paris. An der damals bedeutendsten Universität der Welt wird Eckhart zum Magister ausgebildet. Er darf sich nun Meister nennen und entdeckt in der Folge sein Doppeltalent. Für die Gebildeten hält er Vorlesungen an der Universität, während er den einfachen Menschen in einem neuen Ton von der Kanzel aus predigt.
Einmal kam ein Mensch zu mir und sagte, er hätte einen großen Besitz weggegeben zu dem Zweck, dass er seine Seele rettete. Da dachte ich, ach wie weniges und Unbedeutendes hast du doch losgelassen. Es ist eine Blindheit und Torheit, solange du noch auf das schaust, was du gelassen hast.
Der hat auch die Regeln des Predigens neu geschrieben. Ja, also das gab es so in dieser Form vorher nicht.
Eckhart predigt sehr eingängig. Er verpackt seine Botschaft in Bilder und Gleichnisse. Seine Zuhörer sind begeistert. Manche Theologen schreiben die Predigten auf. Nur deswegen sind sie überliefert.
Ein Mensch hat 100 Taler, davon verliert er 40 und behält 60. Will der Mensch nun immerfort an die 40 denken, die er verloren hat, so bleibt er ungetröstet und bekümmert. Wie könnte auch der getröstet sein, der sich dem Schaden zukehrt und dem Leid? Wäre es aber so, dass er sich den 60 Talern zukehrte, die er noch hat, so würde er sicherlich getröstet.
Es ging ihm darum, nicht über die Köpfe der Leute hinweg zu reden. Predigt ist bei ihm, dass er die Leute zu sich hinaufzieht, den Einzelnen deutlich macht, du hast ein viel höheres Potenzial, als du weißt. Also das ist neu.
In diesem Sinne hat Meister Eckhart wohl auch den Beginen gepredigt. Er kennt keine Scheu, vor diesen Frauengemeinschaften zu sprechen, die von der Amtskirche nicht anerkannt, zum Teil sogar verfolgt werden. Der Theologe Edward Fröhling.
Dürfen Frauen in selbstständigen Kommunitäten leben, ohne männliche Aufsicht? Dürfen Frauen Theologie betreiben? Können die das überhaupt? Sind Frauen vernunftbegabt? Und das ist etwas Interessantes. Der Eckhart ist da sehr sublim. Der spricht einfach, finde ich, bei vielen Punkten, wo seine Zeitgenossen Männern etwas zusprechen, grundsätzlich dann vor Menschen. Und man weiß, dass er auch vor den Beginn gepredigt hat und dass diese Gedanken offensichtlich diese Frauen ermutigt haben, ihren eigenen Weg zu gehen.
Der blitzgescheite und wortgewandte Meister Eckhart steigt in seinem Orden bis zum Provinzial auf. Er wird Leiter der Ordensprovinz Saxonia, wozu weite Teile Nord- und Mitteldeutschlands sowie die heutigen Niederlande gehören. Im Osten reicht das Gebiet bis nach Lettland. Eckhart unterstehen damit mehr als 50 Dominikanerklöster. Eckhart entwickelt ein Gottesverständnis, das mit der herrschenden Lehrmeinung kollidiert. Denn sein Gott ist keine strafende Instanz über den Wolken, sondern ein Potenzial in jedem Einzelnen.
Und seine These ist hier, dass die Seele in ihrem Grunde, in ihrem Wesen, in ihrer Substanz göttlich ist. Und das heißt, Gott ist nicht über euch, sondern Gott ist in euch. Es kommt jetzt darauf an, ihn in euch freizulegen. Es kommt nicht darauf an, Gott anzubeten. Es kommt darauf an, dass ihr euch von der Welt frei macht, damit ihr den göttlichen Kern, diesen Grund, den ihr habt, freisetzt.
Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen und soll sein Gemüt daran gewöhnen, allezeit Gott gegenwärtig zu haben. Im Gemüt und im Streben und in der Liebe. Achte darauf, wie du deinem Gott zugekehrt bist, wenn du in der Kirche bist oder in der Zelle. Diese selbe Gestimmtheit behalte und trage sie unter die Menge und in die Unruhe und in die Ungleichheit.
Gott wird nach Meister Eckhart in jedem Einzelnen geboren, wenn der Mensch seine Eingebundenheit in das Ganze erlebt. Eckhart hat nichts gegen Besitz oder Karriere. Erst wenn diese weltlichen Dinge losgelöst von der Einheit Gottes betrachtet werden und sich der Blick nur auf das persönliche Renommee, die Ämter, das Ein- und Fortkommen richtet, verliert der Mensch den Bezug zum Ganzen und damit zum Göttlichen. Er vergisst Gott und, da Gott in jeder Seele wohnt, sich selbst.
Füllt man ein Fass mit Wasser, so ist das Wasser mit dem Fass vereint, aber nicht mit ihm eins. Denn wo Wasser ist, da ist nicht das Holz des Fasses, und wo Holz ist, da ist nicht das Wasser. So ist es aber mit der Seele nicht. Die wird eins mit Gott und nicht vereint. Denn wo Gott ist, da ist die Seele, und wo die Seele ist, da ist Gott.
. 1311 finden sich Belege für einen neuerlichen Paris-Aufenthalt Eckharts. Offensichtlich hat ihn sein Orden für eine zweite Lehrperiode in die französische Hauptstadt geschickt. Eine Ehre, die vor ihm nur dem Kirchenvater Thomas von Aquin zuteil wird. Ab 1313 gibt es Hinweise, dass sich Eckhart in Straßburg aufhält. Ob er dort allerdings wirklich ein ganzes Jahrzehnt als Generalvikar des dortigen Dominikanerklosters zubringt, ist umstritten. Ab 1323 lehrt Meister Eckhart dann als Professor für das Studium Generale an der Dominikanerhochschule in Köln. Der Eckhart-Forscher Norbert Winkler.
Im Jahre 1325 werden sich zwei Mönche an den Erzbischof von Köln wenden, die selber gerade ein Strafverfahren durchlaufen hatten. Und zwar werden sie Eckhart denunzieren, wirklich denunzieren.
Trotz des üblen Leumunds der beiden Denunzianten wird Anklage wegen Ketzerei gegen Eckhart erhoben. Ein Indiz dafür, wie viele Feinde er sich mit seinem Gottesverständnis über die Jahre gemacht hat. Die meisten Kirchenfunktionäre sind nicht, wie Eckhart, der Meinung, dass Gott seinen Ort in der Seele, sondern vielmehr in der Kirche hat. Der Kölner Erzbischof leitet eine Untersuchung ein und übergibt den Fall der Inquisition. Die zuständigen Kommissare, die zugleich auch die Richter im Prozess sind, listen über 100 verdächtige Zitate aus Eckharts lateinischen Schriften und seinen auf Deutsch gehaltenen Predigten auf. Als sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht, schreibt Eckhart einen Widerruf.
Wenn sich also etwas Irrtümliches in meiner Lehre finden sollte, das ich geschrieben, geredet und gepredigt hätte, privat oder öffentlich, wo und wann auch immer, aus schlechter Einsicht oder aus verwerflichem Sinn, das widerrufe ich hier ausdrücklich und öffentlich vor allen, weil ich das von nun an als nicht gesagt oder geschrieben angesehen wissen will. Insbesondere auch, weil ich höre, dass man mich übel verstanden hat.
Er hat ja nie gesagt, dass er Heretiker war. Er hat nie gesagt, dass er prinzipiell sich geirrt hatte, sondern er hat nur gesagt, es kann sein, dass bestimmte Sätze, die ich zugespitzt habe, dass die falsch ausgelegt werden könnten. Mehr hat er nie gesagt. Und wir wissen heute, dass er aber damit verhindert hat, dass gegen ihn ein Heresieprozess hat stattfinden können. Und dieser Widerruf hatte wohl die Funktion, dieses Verfahren zu verändern, nämlich zu einem Lehrverfahren. Also das ist eine Stufe darunter. Also es geht da nur noch darum, dass man sagt, bestimmte Sätze hast du einfach künftig hin so nicht mehr zu sagen.
Für das Lehrprüfungsverfahren muss Eckhart zu Papst Johannes dem 22., der zu dieser Zeit in Avignon residiert. Die päpstliche Bulle, die 28 Sätze des Doktors und Professors der Heiligen Schrift verdammt, wird erst nach seinem Tod veröffentlicht. Es wird angenommen, dass er 1327 oder im Folgejahr in Avignon stirbt. Meister Eckhart ist lange Zeit vergessen, wird dann aber im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und als sogenannter Mystiker von theologischen wie esoterischen Strömungen vereinnahmt. Der Dominikaner Eckhart ist ein freier Geist und heute noch bekannt dafür, dass er keinem Konflikt mit seiner Kirche aus dem Weg geht. Der 9. der vom Papst verdammten Sätze ist sicherlich ein guter Beleg dafür.
Ich habe neulich darüber nachgedacht, ob ich wohl von Gott etwas annehmen oder begehren wollte. Ich will mir das gar sehr überlegen, weil ich da, wo ich von Gott empfangen würde, unter ihm wäre, wie ein Diener oder Knecht. Er selbst aber im Geben wie ein Herr wäre. Und so soll es mit uns nicht stehen im ewigen Leben.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Eckhold an Meister Eckhart, der im Jahr 1260 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.